Radio Pocky Talk, Radio Pocky Talk, for mesh to mesh.
Herzlich willkommen bei Okay Talk, heute mit Gernot Deutschmann, Ansichtsweisen, Kunst im Dialog. Gernot Deutschmann, geboren 1966 in Bludenz vor Arlberg. Er kam 1989 nach Wien, kann auf ein buntes Berufsleben als Kellner, Projektmanager und Streetworker zurückblicken. 2016 entdeckte er die Dialogkunst in sich, die sehr stark vom Streetwork inspiriert und geprägt ist und die ihn seitdem nicht mehr loslässt. Seit Beginn 2019 konzentriert er sich ausschließlich auf die Dialogkunst und gründete mit Harald Schoder den Verein Ansichtweisen Kunst im Dialog. Herzlich willkommen, Gernot.
Hallo Raphael.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ich würde sagen, gehen wir, wie es so schön heißt, in medias res oder beginnen wir auch ein bisschen biografisch vielleicht, was du erzählen möchtest. Ich habe gerade den Werdegang vorgelesen, sozusagen, wie du zu dem Ganzen gekommen bist. Wie ist es so weit gekommen, sozusagen, dass du jetzt an diesem Punkt bist und hier diesen Verein gegründet hast? Das ist ja ein sehr illustrer Lebenslauf, wenn man so möchte.
Na gut, angefangen hat es eigentlich irgendwie damit, dass ich eigentlich immer fotografieren wollte. Einmal mehr und einmal weniger. Haben wir sogar irgendwann mal so eine gebrauchte Spiegelreflexkamera gekauft und wollte mir dadurch diese Technik graben und bin furchtbar dran gescheitert. Also handwerklich, als auch von meiner inneren Disziplin. Da habe ich wieder aufgehört und irgendwann habe ich angefangen, mit Handy zu fotografieren. Das muss so 2017 herum gewesen sein. Und habe dann auch angefangen, die Bilder, die was ich jetzt geschossen habe mit meinem Handy-Ding, am Handy zum Bearbeiten. Und ich war total fasziniert. Das ist ja total eine kindliche Freude gehabt, was man da alles für Welten zeichnen kann und was man da für Ansichten kreieren kann. Und habe das eigentlich gemütlich vor lauter kindlicher Freude zum Posten begonnen. Dann hat eine Einrichtung im 20. Bezirk, eine Person, die was mir da auch via Facebook gefolgt ist, gefragt, na Gernot, möchtest du nicht eine Ausstellung von deinen Fotos machen? Da haben wir mal gedacht, na erstens, das ist ja nur ein Fleckerteppich, das sind ja vollkommen beliebige Fotos. Und zweitens habe ich es als Person überhaupt nicht geschnallt, dass ich eine Ausstellung machen konnte. Damals habe ich schon als Streetworker im 20. Bezirk gearbeitet und dann ist mir die Idee gekommen, dass diese Art der Handyfoto, also dass man mit dieser Art der Handyfotografie, dass ich in Zukunft der Streetwork-Tätigkeit Stimmungsbilder vom 20. mache und dass man dann diese Art von Handyfotografie auch beim Streetwork eben verwendet, um in Kontakt mit den Leuten zu kommen, mit der Idee, dass da nicht nur meine sozusagen ausgestellt werden, sondern dass eben auch Werke von den Bewohnern und Anrainern im 20. Bezirk ausgestellt werden. Der Meller hat es furchtbar gut gefallen. einen kleinen Antrag gemacht, aber ein bisschen eine, gar nicht zu wenig, aber doch ein bisschen Geld vom Kulturtopf des Bezirks Brigittenau bekommen und losgelegt. Was heute gut funktioniert hat, ist über diese Handyfotografie in den Raum zum Plaudern zu kommen. Was überhaupt nicht geklappt ist,
Moment, in dem Fall machen wir es so. Wir sprechen jetzt hier weiter, bitte sehr. Gerne.
Okay, das, was überhaupt nicht geklappt hat, ist das, dass die Werke, die was die Benutzer des öffentlichen Raums im 20. gemacht haben, entweder alleine oder mit mir, in die Ausstellung gekommen sind. Wir haben sich irgendwie nicht getraut, etc. Dann haben wir gedacht, naja, wenn die Bilder der Bewohner des 20. Bezirks nicht in die Ausstellung kommen, dann können wir ja schauen, ob nicht die Werke, diese Ansichtweisen, diese Handyfotografien, also Fotogemälde, wie ich sie nenne, zu den Leuten kommen. Dann haben wir das einfach umgebastelt und haben dann gesagt, wir machen eine Wanderausstellung im 20. Bezirk. Das heißt, die 116 Werke, die was ich da gemacht habe und produziert habe, im Zuge des Backworks, sind dann durch unterschiedliche Unternehmen, Einrichtungen, durch den 20. eine Wanderausstellung gegangen. Es sind so, glaube ich, 12 oder 13 Einrichtungen gewesen, von der Polizei, über irgendein Flüchtlingsprojekt. Das war in einem Social Business Coworking Space, das war in einem relativ hippen, modernen Bürogebäude, das war ein Jugendamt in der MA11 und das waren unter anderem in Schulen. Was ich da gemerkt habe, ist, wenn welches Interesse du im weitesten Sinne an Kunst erzeugen kannst, wenn du zum einen sagst, ich habe die Lebenswelt, also deine Lebenswelt, in dem Fall den 20. zum Anlass genommen, mich künstlerisch in dem Fall mit Handyfotografie auseinanderzusetzen und ich würde sie gern zeigen, und zwar abhängig, wer das ist. Du kannst dann diese Ausstellung verwenden, das waren immer 2 Wochen, wo das gehangen ist, so wie du das willst. Das heißt, manche Einrichtungen haben das einfach verwendet, damit sie ihre Arbeitsumgebung schöner machen. Die anderen haben es verwendet, damit andere Leute reinkommen. Also praktisch, dass ihr Ort interessanter wird. Andere haben das verwendet, wie zum Beispiel dieser Social Business Coworking Space, um eine Dialogrunde, die was ich mitorganisiert und moderiert habe, zu tun. Und andere haben es eben verwendet, um auch so eine Art von Handyfotografie zu machen. Da bin ich eigentlich drauf gekommen, was für ein Zauber Kunst, wenn man die Kunst so praktisch ein bisschen demystifiziert und ein bisschen von einem hohen Sockel runterhebt, eigentlich für ein Interesse und für einen Zauber gut. Und das wäre so eine Kurzfassung. Das ist eigentlich so die Grundidee von dem Ganzen, aus dem ist das, was ich jetzt da, wenn ich Dialogkunst nenne, entstanden. Und das hat dann seine, ich sage jetzt einmal, strukturelle Form in dem Verein an sich geweist. So, aus diesen Erfahrungen ist das entstanden.
Hier haben wir auf jeden Fall ganz fundamentale Unterschiede auch zu dem, wie ich das verstehe, was allgemein hin als Streetwork bekannt ist und auch auf gewisse Weise einen, ich würde sagen, Ansatz, der näher an den Lebenswelten der Menschen ist oder der die Menschen auf eine ganz andere Weise abholt, als es vielleicht sonst bisher, sage ich jetzt absichtlich so, vom Staat gefördert oder programmiert ist. Oder auf gewisse Weise ja sogar, wie es gedacht werden kann. Magst du vielleicht dazu etwas sagen, was da die Unterschiede sind für dich?
An das Projekt, in dem ich damals gearbeitet habe, aber das hat sich Fairplay Team genannt, ist von der Gemeinde Wien gefördertes Sozialding. Klasse, also der Unterschied, was der Raphael angesprochen hat, so klassisches Streetwork ist eigentlich immer, ich sage jetzt, Problem- oder problemgruppenorientiert. Suchtkranke, Wohnungslose, Prostituierte, solche Geschichten. Das, was das Fairplay Team 20 eigentlich in der Konsequenz zum Ziel hat, heißt in der sozialarbeiterischen Sprache im Kern Gemeinwesen orientiert. Also wir haben keine definierte Problemzielgruppe gehabt in dem Ding, sondern die prinzipielle, ein bisschen platt formulierte Aufgabe ist eigentlich durch unseren Wirken im öffentlichen Raum, durch unser Präsentsein und durch unsere Gespräche, ich sage jetzt, Vertrauen in jetzt so konsequent Beziehungen aufzubauen, mit wem auch immer, du warst auch immer. Im 20. Bezirk gibt es das sehr aktive, auch so eine Jugendarbeit, demzufolge waren jetzt die Jugendlichen nicht so sehr unsere Zielgruppe. Das heißt, unser damaliger Job war im Kern im Prinzip nichts anderes, als wie eben Beziehungen aufzubauen und damit Vertrauen zu tun, dass wenn der Mensch, das Individuum 20. ein Problem hat, dass ich / wir für sie ansprechbar sind. Bernhard, ich habe das Problem, dass ich die Wohnung verliere. Bernhard, ich habe Probleme in meiner Familie, Gewalt, Generationenkonflikt, was auch immer. Wir haben finanzielle Geschichten, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Als auch das, dass ich für sie, dass sie für mich an, oder für mich oder für uns ansprechbar sind, indem sie mir, falls sie Probleme machen. Beispielsweise, wenn jetzt Jugendliche renitent werden und halt laut werden im öffentlichen Raum oder irgendwie Wirbel machen und man kennt sie beispielsweise, ist es deutlich leichter, zu ihnen hinzugehen und zu sagen, René, Ali, muss ja nicht sein, was ist los? Ja, wenn man sich nicht kennt und man hingeht und sagt, du, das muss nicht sein, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die halt sagen, Alter, lass den Kraut. Jetzt geht die das an. Also das ist im Kern dieser Geschichte. Bezogen jetzt wieder auf mein Kunstverständnis, ist noch eben das Spannende ist, dass du eben auch, ich sage jetzt, künstlerische Ausdrucksmittel oder kreative Tätigkeit, wie auch immer du das einfach verwenden kannst, um genau, ich sage jetzt, diese Vertrauensbasis aufzubauen. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach witzigerweise Geschlechts-, Milieu-, Alters-, unabhängig einfach. Ja. Tut's einfach.
Das heißt, folglich hast du dann daraus für dich eine Ansichtsweise, wieder dieses Wort, oder eine Methodik entwickelt, die spannenderweise, wie du vorher auch schon eingangs erwähnt hast, in jedem Milieu eigentlich anwendbar ist, weil es einfach, auch wie ich verstanden habe, viel darum geht, auch über die Kunst auf einer ganz anderen Ebene miteinander kommunizieren zu können und auch vielleicht aus, selbst bei, sage ich mal, potenziellen Menschengruppen, jeder hat ja irgendwelche Probleme, aber auch hier einen ganz anderen Fokus herzustellen und dadurch ein Gespräch und eine Kommunikation auf eine ganz andere Ebene zu stellen, die dann potenziell es für alle Beteiligten leichter macht, auch aufeinander zuzugehen. Du hast ein paar Beispiele auch genannt. Das finde ich sehr interessant an dem Ganzen, also über Kunst und über Selbstausdruck eine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden, die dann nicht eben auf dieser Problemschiene hängen bleibt, sage ich jetzt mal, oder wo es wie bei einem Manager, wo es heißt, der ist nur dann interessant, wenn es ein Problem gibt und sonst redet keiner miteinander, ist das ja eine ganz andere Sicht, die eigentlich aus einem positiven Selbstausdruck kommt, wo dann eine potenzielle, ich sage unter Anführungszeichen, Problembehandlung, wenn es sie denn geben sollte, einen ganz anderen Stellenwert einnimmt oder ist eine ganz andere Sicht.
Ja, genau so ist es. Und zwar, da gibt es in Wirklichkeit aus meiner Sicht zwei Zugänge. Das eine ist, indem ich jetzt als Kunstschaffender, wenn ich mich so nennen darf, eben die Lebenswelt des Gegenübers zum Thema mache, wie jetzt zum Beispiel einfach den 20. Bezirk. Ich finde das halt einfach, ich sage jetzt künstlerisch verfremdete Stimmungsbilder von signifikanten Plätzen, Orten und jenen. Da ist diese Ecke, da ist das Gefühl, ah, das kenne ich ja, also vom Gegenüber. Das ist nicht irgendetwas Abstraktes, sondern das ist das Hochhaus am Höchstädtplatz, das ist Friedrich-Engels-Platz, was auch immer es ist.
Das ist also direkt aus dem Leben sozusagen.
Und zwar aus dem Leben des Gegenübers. Da war so der 20. Bezirk. Ich habe es leider noch nicht gemacht, das kann ich aber potenziell bei allen, das kann ich bei theoretischen Fragen wie Digitalisierung, Turbokapitalismus etc. genauso machen. Mhm. Ich kann das zum Beispiel auch, das war letztes Jahr bin ich eben als Dialogkünstler eingeladen gewesen, meine, das ist jetzt nur Fotogemälde, Stimmungsbilder bei einer Tagung vom Personalwesen in der Hochburg zu machen. War einfach eingeladen als Künstler und habe da halt Fotogemälde gemacht. Das ist dann nicht weitergegangen, weil sie sich halt aus ihrer Ziehe heraus mit meiner Ästhetik halt nichts anfangen haben können, aber de facto kann man das genauso so machen. Das ist die eine Ecke. Die andere Ecke ist natürlich das, da ist das Verführerische im Prinzip das, aus meiner Sicht, durch das, dass ich die Lebenswelt des Gegenübers aus meiner Sicht zum Anlass mache, Kunst zu schaffen, brauche ich nicht ganz viel Erklärung dafür, was habe ich denn künstlerisch dargestellt? Was ist meine Botschaft? Was ist meine Thematik? Weil es eben diesen Bezug schon gibt. Das entzaubert Kunst und da brauche ich kein Kunsthistoriker sein oder so. Was mir an dem Punkt noch wichtig ist, es hat gar nichts damit zu tun, ob es eine Kunst, wenn die Kunst ist, die was bei Sotheby's verkauft werden kann. Mhm. Oder in Guggenheim hängen wird. Das ist noch nicht die Zielsetzung im Ganzen. Der zweite Aspekt ist, und das ist das Spannende beim Handyfotografieren, so wie es jetzt in meiner Genese, wie ich diese Art meines künstlerischen Ausdrucks gefunden habe, der läuft vollkommen intuitiv, der ist vollkommen technisch voraussetzungsbefrei. Das hat einen zweiten großen Vorteil, jeder hat ein Handy oder ein Tablet. Du schließt an der Lebenswelt des Gegenübers an. Das heißt, wenn du den anderen einlädst, das ist das zweite prinzipielle Perspektive, die sich selber ästhetisch mit seiner Lebenswelt auseinanderzusetzen, ob das jetzt ein Park ist, das Schulgebäude ist, das Firmengebäude ist oder eine Thematik ist und einfach nur Leute mit dem Handy herum fotografiert und sagt, man, das finde ich spannend, das finde ich schön, passiert Folgendes. In jeder Fotografie, in jedem bildnerischen Abdruck zeigt sich der Mensch selber. Also, das erste ist einmal wichtig. Ich spreche total viel. Ich wähle intuitiv ein Motiv. Ich wähle den Abstand, die Nähe, ich wähle die Perspektive, ich wähle die Ausschnitte und viele andere Dinge. Das ist eigentlich diese Art von vordergründig banalen Handyfotografien sagt eigentlich total viel über mich aus, ohne dass ich Worte verwenden muss.
Natürlich auch hilfreich bei Sprachbarrieren oder wenn unterschiedliche Vokabeln, ich sage jetzt Rechtsanwälte und Streetwork-Cases werden andere Vokabeln verwenden oder vielleicht nicht mal dieselbe Sprache sprechen, habe ich hier natürlich eine andere Ebene, wenn ich über das Bild primär mal eine Kommunikationsebene finde.
Du schaust mal ganz anders mit der Gegenwart. Und zwar, genauso wie das in den Gedanken von vorher noch einmal anzuschließen, ist es, ich sage unheimlich viel über mich selber, ich zeige unheimlich viel von mir, ohne dass ich Worte verwenden muss. Das ist auch überhaupt nicht notwendig, das jetzt irgendwie kunsttherapeutisch, gibt es ein paar Schulen, das irgendwie bedeuten, oh, der verwendet eher düstere Farben, der verwendet eher helle Farben, da geht's vollkommen nicht um die Interpretation, sondern nur um das Zeigen dieses Ding. Das zweite, was da meiner Meinung nach furchtbar wesentlich ist, ist simpel und ergreifend, also das, was ich über mich sage, kommt nicht aus meiner Seele direkt zum Herz des anderen, sondern da ist ein Etwas zwischen uns, sprich in dem Fall halt ein Tablet oder ein Handy mit irgendeinem bearbeiteten Fotogemälde, wie ich das nenne. Das heißt, ich zeige mich, ohne Worte zu verwenden und muss nicht auf mich verweisen, sondern verweise auf etwas, was zwischen mir und dem Betrachter liegt, dem Werk.
Das klingt fast nach einer Art, ich sage jetzt im positiven Sinne, Depersonalisierung, nicht, dass es nicht was Persönliches ist, aber dadurch kann ich wahrscheinlich besser darüber sprechen, indem es etwas ist, das dann anscheinend außerhalb von mir ist und macht auch wohl eine andere Gesprächsebene auf.
Genau. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich habe solche, also so wie ich fotografiere, habe ich jetzt an einigen Schulen, also an einer Volksschule, mit HTL-Schülern, mit Poly-Schülern, also auch mit Hauptschülern und einmal mit so einer kleinen Gruppe von Erwachsenen gemacht. Mit einfach diese Dynamik. Ich tue jetzt anekdotisch zwischen diesen Gruppen hin und her hüpfen, damit ich das so also veranschaulichen kann. Was eigentlich, ich sage jetzt einmal, visuell-ästhetischen Auseinandersetzung mit der Lebenswelt passiert. Ich habe da zum Beispiel gemacht mit einer Gruppe von Polyhörern 20. Die entsprechen allen Vorurteilen, was der klassische Kronenzeitung und Heute-Leser, die sind genauso. Bucht, Senior, gehen Arschalter, fick dich selber. Also ganz, das sind die Brutzeln, ob Männlein oder Weiblein, in ihrem, ich weiß nicht, Hormon-Selbstdarstellungswahn. Die Brutzeln richtig und fühlen sich dauernd angegriffen und hat, eine eigene Dynamik, nennen wir es jetzt mal so. In diesem Workshop ist auch die Sozialarbeiterin mitgegangen, auch die Lehrerin mitgegangen. Also die haben diese, ich sage jetzt, Hierarchie-Machtkämpfe, dieses andauernde Überprüfen, bin eh cool genug, etc., nicht nur untereinander gemacht, sondern eben auch mit Lehrern und Sozialarbeitern. der ganzen Geschichte. Mit denen sind wir am Handelskirch spazieren gegangen zum Fotografieren, also sprich bei der Millennium-City. Klassischerweise, Poli ist ganz in der Nähe und das ist auch ihre Lebenswelt. Das läuft am Anfang dann so ab, als nur mal ein Hand in den Hosensack, verstecken gehen, etc.
So cool.
Ich bin so cool und das ist ja alles ein Scheiß, das ist ja lächerlich. Ja. Und irgendwie, nach einer gewissen Zeit, wenn man es ihnen das erlaubt, kommt es dann in die Richtung, na gerne hat jemand mit. Eigentlich ist man zu aufregend, das alleine zu tun.
Okay.
Dann fangst du an, mit ihnen auf die Welt zu schauen. Und so schon, gefällt dir dieser Regenschirm, gefällt dir dieser Eingang, gefällt dir dieses Auto, gefällt dir dieses Fahrrad. Und dann tue ich knipsen und die sagen, das gefällt mir, das gefällt mir. Das Witzige ist, was dann in der Gruppe passiert ist, durch diese, ich sage jetzt mal in dem Fall, geführte Außensicht, entspannt es total von ihrer inneren Hysterie der Selbstbehauptung. Was meiner Meinung nach jetzt wieder milieuunabhängig ist. Letzter Konsequenz, ohne irgendjemand zu nahe zu treten, ist diese, ich sage jetzt, Hierarchie, Rollen, mache ich eh alles richtig, kann man eh niemand was antun, kannst du in einer anderen, ich sage jetzt einmal, Verhaltensweise durchaus auch in Büro-Dinger und sonstige Dinge übersetzen. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, in dem Moment, wenn ich geführt sage, schauen wir mal in die Welt, was gefällt uns da, was ist für uns interessant und herzeigenswert und fotografierenswert, und mit was will ich da mit dem App überhaupt herumspielen, kommst du, das ist im Prinzip genau die umgekehrte Reihenfolge wie bei einer Meditation.
Okay.
Es passiert, es wird plötzlich total ruhig.
Mhm.
Es wird vollkommen ruhig. Und dann gehen sie raus und diese ganzen, wer ist noch cooler und etc., wie auch immer man sie erklärt oder wie auch immer man damit umgeht, hören plötzlich auf. Gehen nach außen und fangen an zu knipsen. Und von dieser ganzen Hysterie von vorne ist gar nichts weg. Die Lehrerin und die Sozialarbeiterin tut das auch. Und
die machen mit.
Die machen mit. Das ist wesentlich. Also von dem Zugang ist es auch wesentlich. Mein Ziel ist es, zum Beispiel in Schulen oder in sozialen Richtungen auch längerfristig zu etablieren, weil ich einfach glaube, dass damit einfach unglaublich ein schöner Ausgangspunkt entsteht. Und es soll aber auch so sein, dass sie dann nicht von mir oder vom Verein abhängig sind, weil wenn man das zwei, dreimal gemeinsam macht, braucht mich als Person oder wen auch immer, braucht keinen externen mehr. Was ich mir natürlich aus der Sicht des Vereins wünschen würde, dass es weiter unter dem Label, unter dem Markennamen ansichtsweise. Oder so, wenn ich das glaube. Das nächste, was passiert ist, ich tue wieder Zeichen. Wenn jetzt so richtig, einer ist ein Jugendlicher, Ex-Jugoslawe und der andere ist ein Tschetschene. Nehmen wir den einen Ali und den anderen Ahmed. Ganz klassische Figuren, wie sie vorher sich inszeniert haben. Tobi Gangster, mit ihrem Aussehen anlegen. Was willst du mir erzählen? Wie war's schon alles, etc.? Dann kommt der Ali, dann kommt dann irgendwann der Herr zu mir und sagt, gerne schau, was ich fotografiert habe. Dann kommt der Ali und zeigt mir das und der hat Orangen von dem Markt fotografiert. Aus einer ehrlichen Überzeugung und nicht aus irgendeinem pädagogischen Ding. Ali, du interessierst dich für Orangen? Dann sitzt genau dieser Ali da, der war vorher gegen Orange, Alter, sitzt da mit einem zauberhaften Blick und sagt dann, ja, die haben so schöne Farben und Farben. Und dann kommt der Ahmed daher, wo davor irgendein Macho Weitwinkel-Wettbewerb in einer, ich sage jetzt nicht sonderlich wertschätzenden Sprache und Einrahmung passiert ist und sagt, Ali, du fotografierst Orangen, dann nimmt er den und sagt, schau, was ich fotografiere, nach der Birnen fotografiert. Jetzt hast du nur aufgrund dessen, dass du im Prinzip, und das ist Ansichtweisen, sagst, zeig mir über die banale Technik der Handyfotografie, was in deiner Lebenswelt für dich herzeigenswert ist, zeigt sich dir. In jedem anderen Kontext ist es, ich bin relativ erfahren, vollkommen unvorstellbar, dass da alle zu mir kommt, warum auch immer, sagt, du Gernot, ich habe unheimlich gern Orangen. Das passiert nicht. Und wenn ich dir frage, was ist deine Lieblingsfarbe, wird das angehen, Orange, Alter, was hat Lieblingsfarbe? Ich bin im Krieg. Das passiert simpel und ergreifend. Das nächste, was dann auch noch passiert, ist einfach das, dass dann auch der Ahmed, und das ist jetzt immer wieder, wo du vor einer circa einer Viertelstunde warst, die haben plötzlich eine Begegnungsebene, in dem, was zwischen ihnen liegt, und in dem, was sie zeigen wollen, was vollkommen befreit ist von allen Hierarchie, Machtängsten, Selbstprofilierungsecken, sondern gar nichts. Die sitzen da. Das nächste, was du, das sind total zauberhafte, leere Burbenblöcke. Das sind ganz wüden Hobbit-Gangster, sitzen da mit einem zauberhaften Blick und schauen sich, zeigen sich die Fotos und fangen an zu spielen, tauschen sich die Bilder aus, weil sie irgendetwas verändern wollen. Und dann kommt auch die Lehrerin und sagt, boah, das ist ja cool, was ihr da macht. Das heißt, der Jugendliche hat in dem Fall auf einer Ebene eine Anerkennung, eine ehrliche, keine pädagogisch inszenierte, sondern eine ehrliche Ding, der wahrscheinlich, wie sage ich, in seiner Schulkarriere noch nicht sehr häufig erlebt hat, losgelöst, welche Dinge er hat. Die Lehrerin hat eine, wie soll man sagen, Sicht auf den Ali und auf den Ahmed, den hat sie sonst im schulischen Kontext nicht. Weil die sind in einer Dauerrebellion, in einem Dauerverteidigungsmodus, die ist noch schön unterfüttert mit pubertären Fremdübernahmen oder so. Du schaffst einen Raum, in dem man einfach sagt, und das ist die Idee von dem Buch, die Ansichtweisen, zeigen mir das, was in deiner Lebenswelt für dich spannend ist, und du kommst damit eigentlich in einen Dialog. Du schaffst einen Begegnungsort, eine Begegnungsform über die Kunstwerke, wenn man sie so nennen will, die sonst verdammt schwer zu machen sind. Ich habe das jetzt öfters gemacht. Ich kann eigentlich das, was den Zauber, was ich jetzt mit Ali und Ahmed da kurz skizziert habe, wenn man das in klassischer sozialer Arbeit sich denkt, das passiert praktisch nie. Und wenn man schafft, dass es passiert, ist es entweder ganz, ganz viel Glück. Man hat ganz, ganz, ganz ideale, zauberhafte Rahmenbedingungen und ist technisch, handwerklich relativ basiert, diesen letzten Punkt noch draufzusetzen und ihn auch noch zu nutzen, habe ich in dieser Form, ich sage jetzt, gemeinsam Kunst zu schaffen. Wie siehst du deine Welt? Das ist herzeigend, ja. Kann man einfach einschalten. Das ist einfach da. In diesem Gedanken noch direkt zu. In Wirklichkeit ist das diese Rollensensibilität, diese Machtecke, kannst du auf andere Kontexte auch übersetzen. Ich möchte mir nicht vorstellen, was das für ein kultureller, sprachlicher Abstand ist zwischen einem Vorstand Buchhaltung und einem Vorstand IT. Die haben außer...
Genau, so andere Welten.
Die haben komplett andere Erfolgskonzepte, die sind einfach milieuhaft komplett anders eingewandert, haben andere Sprachen, haben andere Dinge, die sie halt irgendwo auf einer ganz kleinen Ebene irgendeine Form von Begegnungsform finden, aber die ist eher sehr abstrakt und sehr unemotionell. Außer sie verstehen sich und gehen halt einen Wein trinken etc. Das heißt, das, was man da in diesem Sinne von gemeinsam Kunst schaffen, indem wir gemeinsam fotografieren, macht, das wäre wieder aus meiner Sicht Geschlechtsherkunft, Milieu und altersunabhängig. Das erzeugt den gleichen Ding. Es ist natürlich da, skizziert habe, funktioniert bei Volksschülern, am ersten natürlich, am leichtesten, funktioniert aber auch die einzelne Mal, wo es mit Erwachsenen in kleineren Gruppen der Kunstsektoren machen. Das zeigt den gleichen Zauber. Wenn man jetzt diese Form von Kunst macht, den anderen eigentlich zu erfahren zu lassen, den anderen sich selber als Künstler erfahren zu lassen. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Zum ersten Ding, wenn man geht, im ersten Ding, wir haben lernen zu kennen und sagt, wir gehen mal, wir schauen uns an. Und wie funktioniert das mit diesen Apps? Das haben die Youngsters und alle eigentlich relativ schnell draußen, weil die Handhabung sehr intuitiv ist. Man geht mal spazieren. Das, was ich dir jetzt erzählt habe, ist das, was passiert, wenn man gemeinsam sehen geht und sich zeigt, was man sieht. Du schaust diesen Begegnung so an. Wenn das weitergeht, wäre die zweite Fassung, also der zweite Schritt ist, dass jede Person, was da mitgemacht hat, zwei, maximal drei Fotos, die wir sie praktisch in der Runde präsentieren wollen. Mit der Session, wenn es ungefähr 20 Jugendliche sind, dauert das 1 bis 1,5 Stunden. Dann setzt man sich zusammen in einem Raum, wo über einem Projektor diese Bilder halt einfach hergezeigt werden. Und die anderen fragen über die Bilder, wie hast du das gemacht? Und sie werden gewürdigt. Das ist das Nächste, was passiert. Wenn irgendjemand ein Bild zeigt, der Betrachter, das ist Überzeichnung, der absolute Soziopath wäre, kriegt er das nicht übers Herz, zu sagen, was ist denn das für ein Scheiß?
Okay.
Es ist vollkommen, warum auch immer, Also du merkst es ja, es gibt ja Hackordnungen.
Ja.
Und es gibt einfach Hackordnungen, wo die halt immer irgendwie gepiesackt werden, unterworfen werden, etc. Beim, ich sage jetzt einmal, rituellen sich gegenseitigen Zeigen dieser Werke geht sich das nicht aus. Da wird jeder irgendwie, boah, das ist ja schön, wo hast du das gemacht? Welche Filter hast du verwendet? Boah, das ist ja, also, da ist irgendwo in diese Hierarchieordnung, die wird da irgendwie vollkommen weggetan. Und der wird noch einmal genährt, aber sie herzeigt, bekommt aber diese Anerkennung. Und nicht, weil er in der Schule gut ist, oder weil er am besten Fußball spielen kann, oder weil er als Mädel den coolsten Freund hat, oder was auch immer, oder nur weil das Bild leibert. Auch wenn es jetzt nicht so leibert ist, ich habe noch nie, mittlerweile bin ich sicher mit 100 Fuß Leid in Summe gemacht, ich habe noch nie was auch nur andeutungsweise Negatives über ein Werk eines anderen. Das geht sich nicht aus. Auch wenn man es jetzt nicht so schön empfindet, als gegenüber. Man sieht ja dann bei den Leuten, wenn sie sich das zeigen, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber die, da ist, oder? Aber die schämen sich. Oder? Du merkst nur, die stimmt nicht. Das ist ein unglaubliches soziales Regulativ, dieses FDR. Das heißt, man sieht gemeinsam, man zeigt sich, man schafft einen Begegnungsort und dann wird das Werk noch einmal gewürdigt im Sinne einer Projektionsdecke. Im letzten Schritt suchen sie sich dann ein Werk aus von den dreien, was dann im Prinzip produziert wird. Es gibt eine Technik, die nennt sich Bildtransfertechnik, auf die Leinwände, idealerweise differenzieren auf 24 mal 30 cm. Die Bilder irgendwie ausdrücken, wie auch immer das geht. Das funktioniert in dem Sinne so, dass diese Fotogemälde, wie ich sie nenne, von mir und von den Jugendlichen, Seitenpapier, also von den Lehrern und Sozialarbeitern, wie auch immer da dabei ist, Seitenpapier ausgedruckt werden. Und dann gibt es so einen Leim, der nennt sich Fotopotsch, wo du die Leinwand einschmierst, als auch die farbige Seite des Papiers einschmierst, dann auf der Seite, wo das Foto ist, das auf die Leinwand drauflegst, ordentlich kaschierst, schön glatt machst und dann im Föhn 10 Minuten ab. Also heiß machst, trocknest, ab Minuten liegen lässt und dann nimmst du im Prinzip einen feuchten Schwamm und wutelst das Papier runter. Das ist eine ganz konzentrierte, fade, meditative Arbeit. Einfach wach. Wenn es dann übersetzt wird, wie der Hauptschüler oder Polischüler etc., die haben normalerweise eine Aufmerksamkeitsspanne, ein Glück hat von 5 Minuten. Also klar. Einzelne. In der Gruppe praktisch.
Vor allem, wenn es uninteressant ist.
Genau, wenn es uninteressant ist. Aber da kommt jetzt ja noch dazu, Punkt 1 ist ihr Werk. Die erzeugen eine Konzentriertheit, eine Strenge, eine Erwartungshaltung, die würden sie keinem anderen Menschen erlauben, über sie zu tun. Also auf der einen Seite ist Angst, oh, hoffentlich mache ich es nicht kaputt. Und das war dann wirklich so, dass so bis es wirklich ordentlich runter gewuselt ist, also das Papier praktisch weg ist und der Leim zieht dann im Prinzip die Farbe vom Papier in die Leinwand rein. Und du musst es halt dann runter tun. Und dann bleibt dieses Werk übrig, das braucht so 1,5 Stunden ungefähr. Wenn man schulischen Kontext kennt, dann die Aufmerksamkeitsspanne von 5 Minuten, wenn du das Glück hast, oder 10 Minuten, wenn du das Glück hast. Und das zweite, der erste Schallandeutung des Pausenklingelns ist wahrnehmbar und es macht Schub. Ja? Die sind draußen, so schnell können sie gar nicht schauen. Die waren nicht in die Pause zu bekommen. Die waren original nicht in die Pause zu bekommen. Jetzt sitzen sie da und tun ihr Werk. Das, was das nächste noch dazu kommt, ist noch der Reinfall. Was sehe ich? Ich tausche es aus, es wird gehuldigt. Und jetzt da, produziere ich ist ein Werk, was ich dann schlussendlich in der Hand habe. Da kommt sowas wie ein Werkstolz raus. Das ist mein Werk. So sehe ich die Welt. Da sitzen sie da, die waren nicht in die Pause zu bekommen. Der Knackpunkt ist jetzt wieder aus in einer dialogischen Sicht, ist diese Arbeit der Himmel für alle möglichen Formen von Dialogen, die sie halt interessiert. Mein Gott, ich bin unglücklich verliebt. Ich bin in der 4. Klasse Hauptschule, ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll, ich will nur in die Schule, aber ich keine Ahnung, was ich machen soll, mir geht der Papa auf den Keks, ja, das ist top. Aber du schaffst einen Raum, wo sie sich selber als total konzentriert arbeitend, ernsthaft arbeitend erfahren. du merkst es dann, das ist ganz wichtig, wenn da ein klitzekleines Ritzel drin ist, ist es ganz furchtbar für sie. Und das sind da ganz hingebungsvoll. Das kannst du zum Beispiel auch wunderbar verwenden. Und
dann bei der manuellen, beim manuellen
Teil. Bei diesem manuellen Teil, bei dem runterrüber. Und jetzt sitzen die dann alle da und haben ihre Werke. Und legen dann diese Werke nebeneinander. Das nächste, was erstaunlich ist, haben wir gesagt, ich würde jetzt einmal sagen, 20% sicher, eventuell sogar 25% von allen, mit denen Jugendlichen ich das gemacht habe, also mit Erwachsenen, sind Werke entstanden, die würde ich mal mindestens in der oberen Hälfte von allem, was so in Instagram und Facebook zu antwortet. Ist nicht schlecht. Manche Sachen gehen halt gar nicht, aber das ist gar nicht so sehr der Punkt. Das Erstaunliche ist auch wirklich, da kommen gute Fotogemälde raus. Das ist also, wenn man sich die Werke beim Fotoschirm anschaut, da waren vier Werke dabei, die kann man verkaufen.
Ja.
So. Also, jetzt kommt dieser Werkstolz her und dann hat man jetzt nicht nur ein Handy, sondern man hat Gegenstände in der Hand. Die zeigen sich das. Das ist auch unglaublich, wenn ich solche Bilder verschenke, was ich für einen Zauber mache. Einfach auch nur deshalb. Sie erzeugen witzigerweise einen höheren Zauber, als wenn man sie im Hohen Buch für 200 Euro irgendwo produziert. Das ist ein anderer, wenn man sich selber handwerklich darauf bekleidet. Und als letzten Abschluss von dem ganzen Zeug ist dann eben das, dass man sagt, wo zeigen wir es jetzt her? Wohin nehmen wir sie auf? Denn auch die Kunst machen sie nicht nur, dass ich das mache, sondern dass ich es auch irgendwo zeigen will. Also Kunst, wenn man sich befreit von diesem ganzen, ich sage jetzt mal, Investmentbanker-Image und Hochkunstaspekten her tut, ist im Prinzip Kunst nichts anderes, als dass ich von etwas im Außen bewegt, berührt bin, dass ich irgendein Ausdrucksmittel habe, es in irgendeiner Form vergegenständliche, ob ich es jetzt fotografiere, ob ich es mal, ob ich eine Skulptur draus mache, und als letzter Punkt ist auch zeigen will. Das ist nur Hobby. Ein Verfahren eines Künstlers und des Werkstolz ist, ihm das zeigen wollen. Das ist was anderes, als der Mama der Mutter Tatsche.
Ja.
Das ist was anderes. Nach dieser Schritt zeigen wir es, wo zeigen wir es, hängen wir es in unserem Klassenzimmer auf, hängen wir es im Gang auf, hängen wir es sogar in der Eingangshalle auf.
Okay. Also das heißt, in dem Schritt kann dann sogar auch die individuelle Kunst wieder zu einer kollektiven Entscheidungsfindung führen, wenn jetzt eine Klasse ist, jeder macht was eins und findet da Leiband oder wie auch immer, aber doch dann gemeinsam potenziell die Frage, was machen wir jetzt gemeinsam
mit der gesammelten Kunst.
Genau, richtig.
Ja. Und das ist wieder einen Dialog drauf. Also das wären so im Prinzip so archetypisch diese zwei Dinge. Das eine ist, ich bin neugierig auf die Lebenswelt des anderen und er soll mir Bilder zeigen von dem, was er zeigenswert findet, zum Beispiel einfach in diesem Prozess. Das, was man einfach im gesundheitlichen Aspekt verwenden kann. Das ist mit Burnout, kranken Menschen, mit depressionskranken Menschen. Also, ich sage jetzt, wenn sie massiv Selbstmord gefeiert sind, du kannst es einfach verwenden, um Heilungsprozesse abzufinden. Jetzt übersetzt auf Gefühle, der Dialog zwischen den Lehrern, also den Schülern, also auch der Dialog zwischen Lehrern und Schülern hast du ohne irgendeinen direktiven Zugriff. Du hast eine andere Stimmung da drinnen und du hast einen ganz anderen Ausgangspunkt, um jetzt wieder auf das Feedback zu kommen, Vertrauen zu schaffen, Beziehungen aufzubauen und Dialoge zu ermöglichen, weil du einen anderen Bewegungsweg machst. Und das Zweite ist eben, kann ich auch jetzt ich alleine machen und halt oder mit einer Gruppe von Künstlern sich mit einer Thematik oder einer konkreten Lebenswelt zu. Aber um das geht es in dem Bereich Ansichtsweisen, dass du wirklich Kunst verwendest, um diese milieuübergreifenden Begegnungen und Dialoge zu ermöglichen. Und das geht archetypisch ganz, wenn ich jetzt mal zu Ende gedacht, indem dass ich den anderen als Künstler wahrnehmen lasse, im praktischen Künstlerprozess, also relativ tätig machen lasse, oder dass ich auf Einladung des Gegenübers sich mit der Lebenswelt oder der Thematik des Gegenübers auseinandersetze, als alleiniger Künstler oder in einem Künstlerkollektiv, wie auch immer. Wäre anekdotisch lang und breit erzählt, so die Grundidee von dem, was Ansichtsweisen machen will und dafür halt einfach Formate und alles Mögliche.
Super, Ness. Dafür haben wir die Zeit, um darüber im Detail sprechen zu können. Auf jeden Fall sehr interessant, wie man hier mit wohl sehr simplen Techniken doch, genau wie du sagst, worum es dir geht, diesen Dialograum, diese Dialogkunst aufmachen kann und dann noch dazu Kunstwerke durch diesen simplen Prozess erscheinen, wie du sagst, sie sogar qualitativ hochwertig sind im Endeffekt. Also unter Anführungszeichen auch nach gewissen künstlerischen Standards bewertet potenziell. Ich würde sagen, da wir bereits 40 Minuten haben, spielen ein bisschen Musik, dass wir einmal durchatmen können. Oder du vor allem, du hast ja viel gesprochen. Und dann sind wir gleich wieder da. Folglich spielen wir Desert Dwellers, Shaolin Clouds und gleich geht's weiter. Thank you. Und wir sind wieder live mit Gernot Deutschmann, Ansichtsweisen. Nachdem Gernot uns mal die Basics sozusagen erzählt hat, den Prozess und auch die spannenden Ebenen, die sich hier auftun, kommen wir zu allem Weiteren, was hier zu erwähnen ist. Lieber Gernot.
Was jetzt aus der Perspektive von Verein Ansichtweisen aus dem Vorort, das ist ja gar nicht so die Basics, was ich da, glaube ich, versucht habe zu erzählen, ist, wie ist eigentlich die Idee entstanden, einen Verein zu gründen und wie ist eigentlich entstanden, Dialogkunst zu tun. Ja. Eine der wesentlichen Ecken ist, Kunst schaffen, als auch Kunst betrachten, als auch die Kunst gemeinsam erleben, von seiner Reihe an Gegenständlichkeit zu befreien. Ich will den Wert der Kunst nicht nur in seiner Gegenständlichkeit sehen. Es geht nicht darum, dass ich sage, das Bild ist so schön, über irgendeine Qualitätszuschreibung, die von, ich nenne es mal den traditionellen Kunstmarkt, das jetzt meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder herablassen, sondern einfach die bestimmen und sagen, oh, das ist Kunst. Und der Kunst ist in letzter Konsequenz einfach ein Gegenstand. Das ist ein Werk, das ist ein Gemälde, das ist eine Fotografie, das ist eine Skulptur. Und der Handel, die Wertzuschreibung, die finanzielle Wertzuschreibung des Ganzen funktioniert ausschließlich über den Tausch der Gegenstände. Also, wenn wir zu
dem Normalfall sozusagen.
Wo wird Kunst im Öffentlichen eigentlich in letzter Konsequenz in irgendeiner Form diskutiert? Das hat auch seinen Hype. Letztendlich läuft es eben hinaus, ein Kunstwerk ist dann wertvoll, wenn es mal einen Betrag X verkauft wird, wenn es mal überhaupt verkauft wird. Der Grundgedanke hinter dem Ganzen ist natürlich, oder ein Problem hinter dem Ganzen ist natürlich, du bist noch halt immer gefangen in irgendeinem, sag ich mal, kapitalistischen Gegenstandstauschgeschäft. Es spricht von der Autonomie der Kunst, der Freiheit des Künstlers etc., was aber in letzter Konsequenz, seine Freiheit wird nur damit gesellschaftlich anerkannt und er kann nur dann leben, wenn die Gegenstände um einen gewissen Preis verkauft werden. Und was der Preis ist, hat der Künstler nicht in der Hand und hat auch der Käufer in den seltensten Weisen in der Hand, sondern wird von irgendeiner institutionellen Welt, die was man den Kunstmarkt nennen kann, geschaffen. Was dann passiert, und klassischerweise, das ist der Unterschied, was ich jetzt aber sehr, sehr faszinierend finde, ist, simpel und ergreifend ist, normalerweise ein Künstler sitzt in einem Atelier, wird von ihm etwas berührt, bewegt, mit ihm eine Formansprache, Zeichensprache, Farbensprache, tut es dann irgendwie verwerken im respektvollen Sinne, versucht dann im traditionellen Kunstmarkt Fuß zu fassen, damit überhaupt das Künstler anerkannt, diskutiert, und in idealer Weise verkauft wird. Das heißt, das hat viel damit zu tun, aber recht wenig mit Autonomie des Künstlers. Ja. Und was dann übrig bleibt, ist eine recht eigenartige Inszenierung von Kunst, wo in letzter Konsequenz eigentlich nur Gegenstände an der Wand.
Ja.
Wenn ich mich jetzt nicht wirklich mit der Künstlerfigur auseinandersetze, wenn ich mit der Künstlerperson auseinandersetze oder so etwas, weiß ich gar nicht, was ist denn das, außer Es ist so bezuglos.
Ja.
Jetzt auch, je öfters auf Ausstellungen, ich als Person komme immer weniger damit zurecht, weil es ist so aufwendig, in diese Welt des Künstlers einzutauchen, weil der ja aus irgendeiner mir vollkommen unbekannten Perspektive, ich weiß nicht, was macht. Also ich muss mich selber darum bemühen, ein Berührtsein in mir zu kreieren.
Ja. Weil sonst ist es ja normal, so wie ich das verstehe, bei Vernissagen zumindest, dass zumindest zu Beginn und zum Ende der Künstler selber auch da ist, wo man wenigstens mit ihm sprechen kann.
Ja, nicht? Nein, aber da muss man sich aber schon bemühen, mit ihm sprechen zu können.
Ja, und am richtigen Tag kommen.
Am richtigen Tag kommen, man muss sich bemühen, weil die Künstler sind dann auch immer Regelfall einfach mit ihren Freunden Sammlern und bla 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 beschäftigt. Also das ist schon irgendetwas, oder? Es ist ganz eigenartig. Es ist nicht nur das Kunsterfolg für sich selber sprechen, aber der Betrachter muss dekodieren, was extrem voraussetzungsvoll ist.
Ja.
Und erfährt dann so eine eigenartige, wie war das, Badeinszenierung. Wenn du nicht reingehst und denkst, boah, das ist es jetzt, warum auch immer, sind es, respektive formuliert, nichts anderes als Gegenstände, die halt an der Wand hängen. Mehr ist es nicht.
Goldrahmen, ja.
Und es kann man auch, wenn man dann halt auch noch dazu sagt, dass man sagt, so, das Ganze läuft in dem aus, dass der Künstler sein, oder die Galerie oder wer auch immer sein Kunstwerk verkaufen will. Du musst doch mal einen Künstler finden. Geh mal in eine Gruppenausstellung mit 4, 5 Künstlern und denkst, war das Werk, wie spannend. Da musst du einen Ausstellungskatalog suchen. Dann musst du schauen, welches Bild hat welcher Künstler gemacht. Dann musst du einmal suchen gehen, wo ist denn der Künstler? Dann musst du einfach suchen gehen. Und dann musst du noch schauen, dass du mit dem in ein Gespräch kommst. Der aber im Regelfall immer von 2, 3 Leuten in irgendeinem okkupiert ist, in irgendeinem Dialog getan ist, mit wem auch immer und wer auch immer das ist. Auch wenn du es dann kaufen wollen würdest und nicht schon etablierter Sammler bist, der was in seinem Scheckbuch dasteht und dem Künstler, dem Galeristen bekannt ist, ist es auch unglaublich aufwendig, eigentlich ein Werk zu erstellen, zu verwerben.
Ja.
Das, was ich mit einem Ansichtsweisen Ding mache, dass man einfach diese ganzen Barrieren wegtut, indem man einfach die Lebenswelt zum Thema macht. Oder eben die Künstler betonen. Du hast einen ganz anderen Bezugspunkt. Es ist ganz einfach.
Und natürlich, also aus meiner ganz simplen Sicht, ist es leichter, mit dem Künstler zu sprechen, wenn jeder ein Künstler ist. Also in so einem
Setting dann. Also diese Ecke, also es ist eine Demystifizierung, also es steckt ein anderes Kunstverständnis dahinter und es steht eine andere Wertigkeit von Kunst dahinter, die was für mich total wichtig ist. Keine Ahnung, da muss man noch Formate finden und Thematiken und Zugänge finden, das haben wir noch nicht. Aber das ist die Richtung, in die es gehen sollte.
Ja, also aus meiner Sicht stellt das, das ist auf jeden Fall näher auch noch meiner wahrgenommenen Realität, im Sinne von jeder ist Künstler, jeder hat seine Ansichtsweisen, jeder hat ein kreatives Potenzial, das eigentlich nur darauf wartet, angezapft zu werden, was wahrscheinlich auch der Punkt ist, warum auch sonstig genannte Problemfälle sehr positiv auf das reagieren, weil eben hier dieser kreative Aspekt hervorgehoben wird und weil, wenn man das in so einem Setting macht, für jeden auch implizit, wie ich das verstehe, die Anerkennung gegeben wird dafür, für die Ansichtsweise, die dieser Mensch präsentiert.
Genau.
Und allerdings auch keine, wie du schon erwähnt hast, spezielle technische Fertigkeit oder so braucht, sondern an sich schon interessant ist.
Genau, da sind wir jetzt wieder beim Ali und beim Ahmed mit dem Orangen, mit dem Birnen.
Genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Sotheby's verkauft wird oder irgendwann im Guggenheim-Museum hängt, ist verschwindend gering. Aber es hat einen Wert, der sich in anderen Kontexten oder so eben auch finanziell abbildbar macht und tauschbar macht, aber auf einer komplett anderen Ebene.
Ja, allerdings, also wenn man jetzt hier denken würde und sagt, dass das eine der Formen ist, wie man, ich sage jetzt auf ganz, ganz simpel, ja, Völkerverständigung, ja, oder unterschiedliche Kulturen in Wien oder egal wie, sich dadurch austauschen können, will ich jetzt nicht aufrechnen sozusagen, wie viel Geld man sonst, und das gibt sicher sogar Rechnungen dafür, wie viel das kostet sozusagen, um diese und jene Verständigung herbeizuführen, auf Ach und Krach über 3 Ecken. Genauso kann man die Menschen zusammensetzen in einem simplen Workshop mit weniger Aufwand, sage ich mal, für alle Beteiligten und mehr Freude und könnte wohl ähnliche Effekte erzeugen, die sonst ja auch offiziell gewünscht sind, dass sich jetzt die Menschen vertragen und unterschiedliche Kulturen miteinander sprechen oder allein genauso das Beispiel, wie du ja gesagt hast, brauchen gar nicht auf irgendwelche Sprachbarrieren kommen. Sondern es beginnt schon eben beim Vorstand, der eh ein Team wäre und unterschiedliche Aspekte vertritt, wie du schon gesagt hast, mit der Buchhaltung und dem Marketing. Also dass hier auf jeden Fall etwas, für das jetzt vielleicht viel Aufwand betrieben wird, auch viel einfacher auf so eine Weise zu gestalten ist.
Also wäre wirklich jetzt einer meiner Wünsche, da will ich irgendwo in den nächsten 2-3 Jahren hinkommen, das, was ich mit diesen Hauptschülern und diesen Polyschülern, möchte ich jetzt wirklich mit der Vorstandsetage von Siemens machen. Also es wird natürlich, ich sage es in anderen Sprachlichkeiten, in anderen Worten, in einer anderen Emotionalität stattfinden, aber die grundsätzliche Dynamik wird punktgenau die Server sein. Weil da sitzt dann nicht mehr der Ali und sagt, oh, du hast Orangen, ich habe Birnen, sondern ist der Buchhaltungsvorstand und hat, keine Ahnung, irgendeine Lichtspiegelung auf einem Gummibaum um 10 Uhr am Vormittag bei der Sekretärin Helga vom Abteilungsleiter XY und der andere hat, was weiß ich, in einen Serverraum rein. Da gibt es dann genau, wo hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Nur mal auf die Ebene zu kommen, ich möchte nicht wissen, wie viel betriebswirtschaftlicher Schaden oder Kosten es verursacht, dass sich der Vorstand Finanzen mit dem Vorstand IT einfach nicht versteht, weil sie keine gemeinsame Sprache haben, jetzt, wo sie sich begegnen können. Sie können, das stelle ich mir halt als Artfremder, nicht so vorstandsaffin, aber das ist ein Drama.
Natürlich.
Ich möchte nicht wissen, was da an Eitelkeiten, Machtkämpfen, Missverständnissen, ich weiß nicht, was alles da ist. Die haben ja gar keine Sprache, also um sich wirklich auch beruflich zu verstehen. Da geht es gar nicht darum, ob die Freunde fürs Leben waren, sondern über diese sprachlichen Barrieren. Das ist mir auch der Grundidee. Wenn ich mein Foto zeige, zeige ich, wie ich die Welt sehe. Das ist auch ein Aspekt. Wenn noch der andere kommt, nehmen wir jetzt das Beispiel mit dem Gummibaum und mit dem IT-Acting, dann ist nicht ein wesentlicher Aspekt dessen, wir sind alle im Handelsgehör rumgerannt. Die Hauptschüler sind im Augartenhang. Die waren alle im gleichen Ort. Die haben substanziell komplett andere Fotos. Das heißt, ohne dass darüber diskutiert werden muss, wird vollkommen klar, jeder sieht die Welt anders. So, wenn ich das und ohne jetzt irgendwelche, ich sage jetzt da, banale Kommunikationstrainingsübungen.
Ohne Philosophievorlesungen.
Und ohne Philosophievorlesungen und ohne psychologische, ich weiß nicht was, und irgendwelche konstruktivistischen Theorien dazu lesen. Und ich sehe es, ich spüre es. Und ich bin dann neugierig. Dann kommt nämlich der Buchhalter, kommt jetzt wieder auf die Vorstandsebene, auf diese konstruierte Ebene. Das hast du in einer Serverfarm abfotografiert. Was hast du denn überdacht? Wie hast du das? Du hast einen ganz anderen Bezug. Ich komme wieder ein bisschen auf das Streetwork zurück. Das ist einer der zentralen Erkenntnisse von der Streetwork. Wenn du ehrlicherweise wirklich neugierig bist auf die Welt des anderen, lässt sich's nicht verhindern, dass der andere neugierig auf die eigene Welt ist. Im Streetwork ist, hast du viel mit Tschetschenen und Exekutiven und bla 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 getan. Wenn ich wirklich mit traditionellen Moslems rede und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, warum verstehst du das nicht und wie könnt ihr nur, von wie siehst du die Welt auf einer sprachlichen Ebene? Ich bin neugierig, wie du das siehst. Fühlt sich der geehrt, wenn ich mir das anhöre, was er tut. Aber bei dir, das kommt über kurz oder lang. Das, was man jetzt über das in meinem Sinne über Handyfotografie macht, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich brauche nicht drüber reden, sondern man zeigt sich's. Und es kommt dann eine Berührung, wo hast du gedacht? Aha. Das ist ein ganz toller Computer, weil wir haben aber es läuft in letzter Konsequenz auf dieser Ecke ab.
Ja, also fundamental, wie du gerade angesprochen hast, glaube ich, wirklich dieser Knackpunkt, wie man eine Umgebung und einen Rahmen schafft, dass auf einer neutralen Ebene die Menschen eben dieses Interesse aneinander entwickeln. Das ist, glaube ich, das Fundamentale, auch eben die Unterschiede, dass es nicht mehr so darum geht, ich muss dir das und jenes erklären, sondern es sind, werden diese Artefakte erstellt, sage ich jetzt mal, oder Kunst, ja. Und die erzeugt dann diesen Pull-Effekt und nicht mehr, ich muss dir jetzt erklären, wie die Buchhaltung funktioniert, weil du, Attila, kennst dich nicht aus, sondern, ich sage jetzt, schau dir das Bild an, das ich von, ich weiß nicht was, was auch immer gemacht habe, ja. Dann habe ich eine ganz andere Gesprächsebene, auch wenn es nicht jetzt thematisch unbedingt gleich darum gehen sollte, aber da geht es ja oft allein darum, dass die Menschen überhaupt mal miteinander sprechen und merken, sie sind auch...
Das ist mir schon...
Bitte.
Vielleicht, was du so konstruiert hast, der Anlass braucht jetzt kein buchhalterisches Problem.
Ja, ja.
für den ITler. Das ist gar nicht mehr notwendig. Das läuft auf einer komplett, in meiner Meinung, auf einer komplett anderen Ebene.
Ja.
Jetzt auf Ali und Ahmed zurückzutun. Das Verständnis muss nicht dafür dann kreiert werden, dass jetzt der Tschetschene eine Sensibilität und ein Bewusstsein für ex-jugoslawische Sozialisierungsdramen in Österreich haben und Witze. Das ist nicht notwendig. Das ist absolut nicht notwendig. Genau das Gleiche zwischen Lehrer und Schüler oder Schülerinnen. Das ist nicht notwendig. Ah, der ist jetzt in der Pubertät. Du musst jetzt auch kein Foto machen, damit die Lehrerin ihn endlich besser versteht. Das funktioniert auf einer komplett anderen Ebene. Also ich nenne das für mich ästhetische Rationalität. Das ist eine Form von Denken und Kommunikation, die keine Sprache braucht. Es muss nicht analysiert werden. Es muss auch keinem Zweck unterstellt. Es muss keine konkrete Mitteilung drinnen sein. Ich erkläre die Buchhaltung und ich erkläre, dass hier im Server funktioniert. Oder wie schwer ist das jetzt als Ex-Jugoslawe in Österreich, und das ist als Ex-Tschetschene noch viel, viel schwieriger. Das ist der Zauber, das ist alles nicht mehr notwendig. Und trotzdem erzeugst du diese Wirkung, die du dann unterschiedlich nutzen kannst. Kannst du einfach unterschiedlich nutzen, was für mich erfüllbar, was für mich auch wesentlich ist, ist, ich will ja keinen Zweck erfüllen, ich will nur einen Raum eröffnen, wo gewisse Dinge notwendig sind, möglich sind. Die natürlich einen Zweck erfüllen müssen, aber das ist mir als, ich sage jetzt, Master of Ceremony, der was diese Räume eröffnet, muss das vollkommen irrelevant sein, sonst bin ich ja schon wieder in einer direktiven erhobenen Zeigefingerecke und jetzt erkläre ich euch, wie die wahre gute Welt ausschaut.
Genau, es ist ganz spannend, dass dasselbe, dass du natürlich da dann weiter den Raum, den du schaffst, natürlich das selber verkörpern, in dem Fall musst, sage ich jetzt mal, damit es effektiv ist, wie du natürlich gerade ansprichst.
Ja, genau. Es ist ja zum Beispiel von einer ganz anderen Ebene, das war das erste Projekt vom Verein Ansichtweisen, was gedacht, da waren wir in Summe 8 Künstler, die sich mit Online-Türkleiber auseinandergesetzt haben. Da waren 4 Fotografen dabei, einer, der Musik macht, einer, die machen Produktionskunst, also die machen so Augmentierungen. Die haben dann die Technik, was sie angewendet haben, ist nennt sich dann Fotomapping, wenn man Werk von mir
und so weiter.
Genau. Nehmen das Werk und tun das halt dann praktisch über die Projektionen an mir, sage ich jetzt einmal flapsig. Und ein Videokünstler war noch dabei. Genau. Wir haben uns einfach nur in Sonnenwendviertel auseinandergesetzt. Jetzt auch jetzt diese Ecke zu tun. Was eine wesentliche andere, sage ich jetzt einmal, strategische Ausrichtung ist, wir wollen wirklich, also ich will wirklich nicht in traditionellen Kunstorten ausstellen. Mhm. Außer es sind ganz, ganz viele, ich sage jetzt Bedingungen dafür, aber das lassen wir jetzt mal weg. Weil dort ziehst du immer nur das klassische Publikum an. Das, die was halt immer in den Atelier, bla bla bla, oder was auch immer gehen, und halt Freunde, Bekannte, Mama, Papa, Lebenspartner, wie auch immer. Wir haben uns dann auseinandergesetzt, und haben dann einfach einen Lehrstand in so einem Viertel besucht. Und haben dann gefunden, das ist ein Gleit 21, das ist so ein selbstfinanziertes, selbstorganisiertes Wohnprojekt mit allen möglichen Dingen drin. Die haben zur Zeit, wo wir aufstellen wollten, gerade das Eröffnungsfest gehabt. Dann sind wir eigentlich draufgekommen, das ist ja urleibend. Und die haben einen Raum, den sie dann als Gewerbefläche für irgendein Lokal oder so etwas vermieten oder verpachten wollen. Und der war noch leer und daneben ist ein Veranstaltungsraum, da wo sie ihr Fest gehabt haben. Und sie sind leibend. Wir haben das Sonnenviertel zum Thema gemacht, weil wenn wir gesagt haben, wir sind jetzt 6 Künstler und wollen einfach unsere Sachen zeigen, hat er gesagt, schön. Wenn du aber sagst, so, das ist ein Sonnenviertel und wir sind im Sonnenviertel, hat das natürlich einen ganz anderen Bezugspunkt. Und wir sind in den Austausch gekommen und haben dann wieder genauso, also jeder auf seine Ecke, das war auch jetzt im künstlerischen Dialog der Fall, da geht es nicht darum, irgendeine, also von meiner Seite, ich muss sagen, Master of Ceremony, Kurator oder sowas, habe selber auch Fotogemälde gemacht. Ich hatte überhaupt keine ästhetische Vorgabe gehabt oder sowas. Aber es hat das Thema, wie sehe ich das Sonnenviertel? Ne? Was ist für mich im Sonnenviertel hier zeigenswert? So, von einer Ebene genau gleich wie immer alle um Achmed um Ja. In der Millennium City. Gut, genau das Gleiche. Und die Werke haben unglaublich gut nebeneinander funktioniert, auch in ihrer, ich sage jetzt, Multimedialität. Und durch das, dass es jetzt nicht in einem klassischen Kunstort war, sondern eben parallel zur Eröffnungsfeier, waren da in Summe sicher 200 Leute, was du so nett hättest. Du erreichst ein Publikum, das du in klassischen, traditionellen Kunstorten halt einfach nie im Leben erreichen wirst. Die wären nicht hingegangen, warum auch. Und das andere ist, und jetzt kommen wir auf diese Ecke, wie du vorher gesagt hast, es wird dann so ein Gesamtkunstwerk. Es ist eine ganz eine eigene Stimmung gewesen. Die Stimmung ist halt, boah, das ist so leibend und das Bild ist so leibend und diese Projektionskunst ist so leibend, sondern dass man wirklich die Kunst, die Ansichten und Sichtweisen auf das Sonnenwindviertel zum Anlass nimmt, es über diese Artefakte zu zeigen und zum Dialog einzuladen. Die Kinder sind durchgegangen, war das Festland, im Ausstellungsraum waren sie über 4 Stunden mindestens immer 30, 40 Leute, die sich ausgetauscht haben. Und du hast einen ganz anderen Begegnungsort. Das heißt, da geht es nicht darum, dass man da irgendetwas huldigt, war das Foto ist so leibend, das will ich jetzt um 5.000 Euro kaufen, weil wer auch immer gesagt hat, der Deutschmann ist so ein genialer Fotograf oder so irgendetwas, sondern einfach, du erzeugst einen Zauber, der einen Wert an und für dich hat und das ist auch schön. Und so, das ist die Form, wie ich eigentlich Kunst denken, leben und inszenieren will. Mit
den beiden. Das tust, würde ich sagen. Und ja, also ich kann nur sagen, eine der großen Künste allgemein ist es immer, wie bringt man Leute dazu, überhaupt miteinander zu sprechen? Wie bringt man sie in Dialog? Das ist also für mich eine ganz fundamentale Frage, individuell wie auch gesellschaftlich, wie auch was die Gestaltung von Räumen anbelangt oder von eben Settings, von Projekten, von Abenden. Ich kenne den Begriff, nennt sich Social Objects. Und in dem Fall wären das solche Social Objects auch, auf die ich mich eben beziehen kann, wie du sagst, und die aus dem heraus dann eine Interaktion erzeugen. Also das simple, jetzt ein anderes Level-Beispiel wäre, sage ich, der Wusteltisch im Beisel oder so, ja, der einen Raum auch ermöglicht, wo man nämlich potenziell auch mit fremden Leuten oder Menschen, die ich sonst vielleicht nicht ansprechen würde, auch einfach in den Dialog kommt. Das ist etwas, was ich also gesellschaftlich als ganz fundamental empfinde. Und da ist es natürlich in meinen Augen eine ganz wunderbare Methode, so wie du das jetzt gerade ausgeführt hast.
Ein Kunsthistoriker, also bei diesen Gedanken ist für mich recht spannend und auch jetzt ein Vorbild. Also ich mache es nicht besser, weil er das gesagt hat, sondern ich finde da eigentlich eine Sprache, was zu lesen in deinem Bild beschreibt, dass ich mir vor allem Ansichtweise machen will, das ist der Josef Beuys. Mhm. Aber nicht mit seinem erweiterten Kunstbegriff, ja. Das ist ja im Prinzip nichts anderes.
Ja.
Und was er einfach mit der sozialen Plastik eigentlich gemeint. Was er in letzter Konsequenz jetzt, da wo wir jetzt sind, Dialogkunst ist. Wie?
Nur da du es erwähnst, nur als Hinweis, weil ich kenne jetzt nicht viele Galerien oder sonstiges, aber ich hatte die große Ehre, ein paar Wochen im W139 oder W139 in der Warmoestraat in Amsterdam leben zu dürfen de facto. Und war da auch in Austausch mit den Künstlern dort und den Kuratoren. Und da ging es auch um Josef Beuys. Mhm. Also ich würde nur sagen, da bist du zumindest auf einer ähnlichen Fährte wie ein sehr anerkannter Kunstraum in der Mitte von Amsterdam. Ja, also spannend.
Schön. Vielleicht hat man Möglichkeit, den zu besuchen.
Ja,
aber das ist wirklich spannend. Weil dann hat Kunst auch wirklich eine soziale Relevanz. Das ist wieder auf diesem Ding. Für mich ist es auch wirklich ein ganz wesentlicher Gedanke, dieses, ich verwende Kunst. Mhm. Das hat einen ganz großen Punkt, den ich als Künstler oder als Verein, ich sage, der Kunst einen Wert zuschreibe, als auch einen Nutzen zuschreibe, dann liegt es in meiner Hand. Der Kunst wird immer einen Nutzen zugeschrieben, über den ich halt sonst keine Verfügbarkeit habe. Ob das jetzt da, was nicht, Statusdemonstration ist, dass ich mir das leisten kann, dass ich mich da irgendwo zeige als weltoffener, intellektueller, ästhetischer Geist oder wie auch immer, ob ich jetzt Kunst verwende, um einen Raum zu verschönern, das wird ja sowieso verwendet. Wenn es niemand verwenden würde, warum soll man es kaufen? Der Knackpunkt ist, je mehr ich aber mir selber den Kopf wieder zerbreche, wie verwende ich die Kunst, umso mehr habe ich auch Urheberschaft oder Verfügungsgewalt oder Verhandlungsgewalt, oder Verhandlungsmacht, über das wieder meine Kunst Werke oder meine Kunstinszenierungen verwendet werden. Also ich finde das unheimlich wichtig, weil ja die Autonomie des Künstlers gehört. Nicht die Autonomie der Kunst.
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, eine Musikpause machen wir noch.
Ja, gerne, sehr gerne.
Wie gesagt, da du hier die Sendung ganz alleine schmeißt sozusagen, aber es sind so viele spannende Themen, sowohl die Anekdoten wie auch die theoretische Metaebene, ist aus meiner Sicht sehr interessant und es geht im Endeffekt auch für uns alle hier, glaube ich, einfach viel darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander zu lernen, zu kommunizieren, sich selbst auszudrücken und auch eben zu erkennen, jeder hat eine potenziell fundamentale andere Ansichtweise und da ist es immer gut, sich auszutauschen, damit wir gemeinsam vielleicht sogar ein komplettes Bild erschaffen können oder zumindest wertschätzen können, wie die Unterschiede sind, dass jeder so sein kann und so Dinge so sehen darf, wie er sie sehen möchte und der andere in dem genauso belassen und dafür auch wertgeschätzt wird. Folge spielen wir jetzt von Amao Takyu Avellino. Sind in 5 Minuten wieder zurück. Bis gleich.
See you.
Okay Talk Live, heute mit Gernot Deutschmann, Ansichtweisen, Dialogkunst und auch Dialog als Lebenskunst.
Lebenskunst, Lebensform.
Lebensform.
Ja, oder auch Lebenskunst.
Leben als Kunst.
Ja.
Leben als Kunstwerk.
Na, das ist, sofern ich den Josef Beuys im Prinzip richtig verstanden habe, mit seiner, ich sage, zugespitzten, mit seiner zugespitzten Zitat, der sagt, jeder ist ein Künstler, wollte er nicht sagen, dass jeder handwerklich, ästhetisch in seinem Ausdrucksmittel so gut ist, dass es im Guggenheim-Museum hängt oder ein Werk-Ding da ist, sondern ich bin Künstler, so würde ich das so mal sagen, dass ich erstens ein Wahrnehmender bin, eine eigene Konstruktion ist. Und das Schöne ist, wenn man selber dann kreativ ist oder künstlerisch ästhetisch tätig ist, was ich dann einfach auch spüre in der Zusammenarbeit mit der Handyfotografie, das ist halt das Einfachste, weil es so voraussetzungsfrei ist, dass meine Wahrnehmung, meine Sicht der Welt auch gestaltbar ist. Mhm. Und das ist der künstlerische Gestalten nämlich. Der Beuys hat nämlich noch eine andere ganz spannende Zitat, was für mich sehr zentral ist. Er sagt, jede menschliche Frage muss für sich selbst eine Frage der Gestaltung sein, sonst ist es nämlich keine menschliche Frage.
Ist, okay. Weil der Mensch immer nur gestalten muss oder kann, oder?
Genau.
Ja.
Das ist keine menschliche Frage, sondern ist es eine Frage, regnet es oder regnet es nicht, ist keine menschliche Frage. Es ist dann in dem Sinne auch sozial, und jetzt nicht sozial im Sinne, oh, wir helfen andere, sondern sozial im Sinne von zwischenmenschlich, gemeinschaftlich. Und das Schöne an dieser Ecke, von dem ich mit dem Verein Ansichtsweisen Dialogkunst leben will, ist es, einfach Plattformen und Formate und Inszenierungen zu finden, wo genau diese Wahrnehmungen da sind, also mitgeliefert werden. Und da liegt in mir, für mich eigentlich der zentrale Wert der Kunst. Um jetzt wieder auf diese Schüler zurückzukommen, man geht jetzt im Augarten spazieren, jetzt kommen substanziell andere, die sehen andere Dinge. Die einen sehen Gartenbänke, die anderen sehen den Flakturm, die anderen sehen sprießende Blumen, die anderen sehen Wanderwege, die anderen sehen, was über den Himmel durch Bäume. Da gibt's keine gleiche Perspektive. Jeder sieht die Welt anders. Und das ohne, ich sage jetzt einmal, direktiven pädagogischen, das musst du jetzt aber verstehen, sondern das wird im Zuge dieses Prozesses mitgeliefert. So wie im Sonnenwendviertel, es sind komplett andere ästhetische Auseinandersetzungen gewesen. Bei den einen war das zum Beispiel im Sonnenwendviertel, das ist so, das hat so was Sauberes gehabt. Das hat ihn total an die 80er Jahre erinnert. Und er hat dann zum Beispiel sowas gemacht wie 80er Jahre Modefotografie. Da hat sich ein Model geholt und hat in dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik halt das Model in dieser Kulisse abgebildet. Der andere hat es als total anonymen Ort wahrgenommen. Der auf der einen Seite total hip und modern und eigenständig und bla 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 sein will durch seine unterschiedlichen Architekturen und Farben und irgendwie komplett. Ja, und dann hat er drauf gekommen, wenn es dann auf die Türklingel im Postbecher kommt, stehen da nicht mal Namen oben. So, jetzt hat er nichts anderes gemacht, als diese Klingelanlagen und Postbecher abzufotografieren.
Ich habe das sehen dürfen, das müssen dort nicht die Leute wirklich anschauen. Auf Ansichtsweisen Vereinsseite, schätze ich mal, ja. Wird die Animation auch verlinkt sein. Sehr interessant. Würde man nicht erwarten oder vermuten, wie man so ein Klingelfach dekorieren und sehr flashig darstellen kann.
Aber das, was er gemacht hat, das war nur der Fotograf, das waren die anderen, die waren die Projektionskünstler, was diese Animationen gemacht hat. Ich wollte nur auf den Punkt, wie unterschiedlich man einen Raum wahrnehmen kann. Der eine macht 80er-Jahr stilisierte Modefotografie, die was eine ganz andere Ästhetik haben, und der andere tut einfach Briefkästen und Klingelanlagen abfotografieren. Der hat es dann auch im Original ausdrucken lassen, und zwar auf Alu-Dibond. Man hat vier Werke. Das Witzige ist, die stehen dann nebeneinander, und durch das, dass die unterschiedliche Größen und Ausdehnungen haben, hat es wieder so wie eine kleine Architektur-Ecke. Und man sieht die Welt anders, und man redet dann, man beginnt dann drüber zu reden, wie siehst du die Welt? Wie kommt denn der auf die 80er Jahre? Oder jemand kommt rein, ja, stimmt. Der Gedanke ist nur noch gar nicht gekommen. Das schaut wirklich aus, ja, das hat so was Sauberes, Reines, Cleanes wie die 80er Jahre. Ja. Und der nächste kommt, nein, das Ding nicht so unpersönlich war, wie das in dem Fall der Michael Holzer halt gezeigt. Und dann kommt eine OP-Idee. Du hast einen ganz anderen Betrug, als wenn da halt nur vier Werke von Künstler XY, wo ich halt, was ich da mal zwei Seiten lesen muss, was, mit was hat sich denn da überhaupt auseinandergesetzt?
Ja, noch ja. So offenbart sich die individuelle Interpretation des Lebens oder was auch immer das Objekt dann ist, was ja nur ein Anlass ist, offenbart sich eben in dem Prozess. Und wird dann ganz explizit, ohne dass ich ein Buch dazu lesen muss, sondern ich habe gleich die Individuen und habe hier dann viele Perspektiven, auf die ich dann besser verstehen kann, ganz einfach, oder die mir zugänglich werden und dann natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu den Menschen, die mir das präsentieren.
Und ich bin ganz anders eingezogen. Da geht es nicht darum, das Kunstwerk sagt das als programmatische Feststellung oder so etwas, sondern der Künstler sieht meine Welt so und in dem, ich sage jetzt in dieser Form der Inszenierung, ist die Frage schon mitformuliert, und wie sehe ich sie? Sehe ich sie auch so? Oder sehe ich sie ganz anders? Und dann schaffe ich eine Form von Berührtheit. Und der Knackpunkt ist auch wirklich, es ist dieser andere Blick, aber auf etwas Gemeinsames, wie eine kleine Anekdote vom Spielberg. Das ist doch wieder, wenn ich neugierig bin auf die Lebenswelt des anderen, ist er neugierig auf meine. Zwei Anekdoten. Ich habe ziemlich viel mit Tschetschenen zu tun gehabt und habe dann über x Monate, fast Jahre ein Vertrauensverhältnis gehabt. Dann kommt einer zu mir, der ist 40 Jahre alt, war im Krieg und sagt, er hat jetzt eine Gerichtsverhandlung, er weiß nicht warum. Die Geschichte dahinter war folgendes. Der ist irgendwo auf dem Fluss, auf der Brücke da unten irgendwo gewesen, ist irgendwo gesessen. Laut seiner Geschichte ist jemand hergekommen, hat ihn angepöbelt, der hat ihn weggeschubbt und der ist gegangen. Also das war eine kleine Rauferei und der ist dann gegangen. Ein paar Minuten später kommt er mit einem gebogenen Messer wieder her und rennt auf ihn zu. Und hat der Jenny erzählt, naja, der hat dann, was eine gewisse Klugheit ist, man muss auch noch wissen, der war wirklich im Krieg. Der war tatsächlich im Krieg. Und hat dann in seiner Geistesgegenwärtigkeit halt den Gürtel aus der Hose gezogen und bevor der mit dem Messer zu ihm kam, hat ihm halt mit der Gürtelschnalle halt eine drüber gezogen und noch einmal eine drüber gezogen und dann am Boden gelegen ist. So, und jetzt ist er am Boden gelegen und der hat halt weiter auf ihn eingetreten. Und er versteht jetzt aus seiner Welt überhaupt nicht, wo es da eine Strafe gibt. Versteht er nicht. Jetzt, ich würde es mal übersetzen, der lebt ja noch. Der hat jetzt vielleicht die Nase gebrochen, aber das ist, der hat eine Aua in seiner Welt. Und er hat sich ja eigentlich nur gewehrt und der respektlosen Ehreangriff, was er hat, muss er ja froh sein, dass er noch irgendwo auf allen Vieren gehen kann. Und ich weiß nicht, was alles, er versteht das nicht. So, jetzt kannst du aber noch halt über das, und das ist das, wir sehen ja die Welt anders. Du brauchst aber dieses Vertrauensverhältnis, dass er erst einmal mit dieser, warum ist denn das überhaupt eine Strafe? Ja. Warum muss ich mich da recht darstellen? Und dann kommst du auf diese Ecke, dass du sagst, du, wenn du rast und du wehrst, ist sie okay. Wenn der mit dem Messer auf dich losgeht und du klugerweise mit der Gürtelschnalle auf ihn hinhaust, ist das auch noch okay. Das ist Notwehr. Wenn der aber am Boden liegt und du trittst noch 15 Mal ein und er hat die Rippen gebrochen, mag das für euch okay sein, aber bei uns nicht. Na, warum nicht? Und da fängt das ganze Ding an. Das ist zum Beispiel, das ist so eine andere Welt. Die hat so einen anderen Moralkodex, so eine andere Gesetzlichkeit. Ich muss eine Neugierde haben, weil sonst kommt er gar nicht zum Erzählen, warum er das nicht versteht. Das heißt, das Witzige ist am Streetworken, und das war ein bisschen was mit Sonnenwendviertel jetzt auch zu tun auf einer ganz abstrakten Ebene, ist es das, ich sehe die Welt tatsächlich anders. Zwischen mir als klassisch österreichisch sozialisierter älterer Herr, ich bin ein anderer als ein Tschetschen. Ich habe meinen Wert darin für die Tschetschenen, dass ich eben kein Tschetschener bin und dass ich eben anders rede. Das ist aber das auch das Lustige dann bei der Kunst. Ich sehe die Welt anders. Ich sehe sie tatsächlich anders. Und das ist so ein wunderschöner Dialoganlass, sich selber bewusst zu machen, wie sehe ich denn die Welt? Es ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt selber wieder auf diese Ebene runtergehe, wenn ich fotografiere und meinen Bildern was mache, ich sehe erst am Foto, was ich wirklich gesehen habe. Ich glaube, ich habe was ganz anders fotografiert oder so. Also ich finde es was anderes, wenn ich selber das Fotowerk dann sehe. Wenn es dann auch noch bearbeitet und verändert, wird noch einmal anders. Und es hat immer neue Geschichten. Es ist anders. Jeder Mensch sieht das anders. Es ist eine Differenz. Und wenn einem das bewusst ist und man das als bereichernd wahrnimmt, da geht es nicht um meine bessere oder schlechte als die andere, sondern nur bewusst zu sein, ich sehe die Welt so. Es freut mich, dass du neugierig bist, wie ich die Welt sehe.
So einfach kann es sein.
Es ist tatsächlich so einfach. Jetzt, wenn ich jetzt klassische, ich schließe jetzt von mir auf andere, klassische partnerschaftliche Dispute, ist immer, warum verstehst du nicht, was ich meine? Wie geht's dir?
Ja.
Sobald ich diese Tür aufmache, wie geht's dir, ohne das tatsächlich anhöre, weil es halt das Gefühl des Gegenübers ist, was ich dem anderen nicht wegnehmen kann. Es gibt nichts Dümmeres, als wenn Gernot, ich ärgere mich, und ich sage darauf, da braucht ihr nicht ärgern.
Meiner Sicht.
Der ärgert sich aus. Das ist nicht, ich drücke jetzt ein bisschen ab, aber diese Eigenart, diese Andersartigkeit, sich bewusst zu machen und dass die Welt nicht so ist, sondern dass ich sie so sehe und den anderen einzuladen auf die Frage, wie siehst du die Welt? Ist letzter Konsequenz Dialogkunst. Und es ist eben wunderbar, eben dann auch künstlerische Mittel dazu zu verwenden, um genau solche Dialoge aufzufordern.
Ja, wunderbar. Also vielen Dank mal bis hierher. Wie gesagt, für mich ist das Thema unendlich spannend und sind so viele Teilbereiche, die interessant sind. Ich würde an dieser Stelle ganz einfach fragen, ob es aus deiner Sicht noch etwas gibt, was du unbedingt erwähnt haben möchtest, was dir ganz wichtig ist. Und sonst einfach auf jeden Fall nochmal erwähnen, wo man deine Kunst finden kann, weil ist auch ein Teil dabei. Du bist ja auch Fotograf in dem Sinne und machst ja auch selber sehr interessante Werke und wo man sich weiter darüber informieren kann. Und du hast eh schon erwähnt, es kann für jeden interessant sein, vielleicht hier zu sagen, mit wem du dich interessierst, besonders zu arbeiten oder so, oder wie hier deine Einstellung ist dazu. Auf jeden Fall Kontaktinformationen etc., wo man das finden kann.
Also am meisten findet man auf der Webseite von ansichtweisen.org. Da ist auch das, was ich jetzt lang und breit etwas erklärt habe, etwas eingebrannt da drinnen. Da ist jetzt auch das Projekt Tonnenviertel vorgestellt, also auch die Künstler und was sie da gemacht haben, falls das jemanden interessiert. Es gibt eine Facebook-Seite, ansichtweisen.org, falls sich jemand meine konkrete künstlerische Darstellung oder Ausdrucksform findet bei mir auf Instagram, also auf meiner persönlichen Facebook-Account, wo ich immer wieder ein paar Sachen, was ich halt so bastle, mache. Ein Gedanke wäre mir noch wesentlich, was wir am Anfang so angesprochen haben, was auch ein großes Ziel ist vom Verein Ansichtsweisen, ist, ich sag's jetzt einmal angriffig, ich möchte es nicht nur den traditionellen Kunstmarkt überlassen, zu definieren, was Kunst ist. Ich möchte, dass das wieder in einer ganz dialogischen Verhandlung zwischen Künstlern, also zwischen Künstlern und Betrachtern, als auch zwischen Künstlern und potenziellen Käufern oder Verwendern von jeder Form von Befindnis da. Also ich möchte, dass das besser ist, wie man und nicht nur Galerien, Museen, Kunstsammlern, Mäzenen überlassen.
Wunderbar, also ein hehres Ziel, aber gleichzeitig aus meiner Sicht natürlich das, wo die Reise hingeht, für uns alle eben zu erkennen, auch nach Beuys, wie heute schon erwähnt, jeder ist Künstler, es gibt viele Arten, wie wir uns hier ausdrücken können, wie wir darüber auch neue Formen oder alte Formen der Kommunikation wiederentdecken können. Ja. Ich sag an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Gernot. Und wenn es dazu kommt, natürlich, freue mich auf ein nächstes Mal. Ansonsten ansichtsweisen.org.
Ansichtweisen.
Ansichtweisen, genau. Ansichtweisen, das ist der kleine, feine Unterschied. Ja, ich bedanke mich vielmals und freue mich auf ein nächstes Mal.
Ja, ich mich auch. Danke dir.
Dann an alle Zuhörer wünsche ich an dieser Stelle noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Und Standardprogramm wie immer geht weiter ab 8 Uhr live. Bis dahin viel Spaß und viel Freude. I've never seen a diamond. Radio Okie.